Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, nach doch etwas längerer Abwesenheit wieder unter euch sein zu dürfen. Es ist zu Hause alles etwas schwieriger geworden. Aber gut, wir stehen ja nicht alleine, sondern wir haben ja noch unseren Herrn Jesus Christus, der uns da durchhilft. Auf jeden Fall von dieser Stelle auch ganz, ganz liebe Grüße von Brunhilde. Und ja, sie hat mir eine Bitte mitgegeben, dass ihr auch an Brunhilde denkt, für sie betet. Ich habe ja vorhin in der Gebetsgemeinschaft erklärt, welche Probleme wir momentan haben. Ja, liebe Geschwister, worüber wollen wir heute Morgen sprechen? Es gibt im Lukas-Evangelium, im 13. Kapitel, gibt es einen Vers, der so lautet, und zwar ist das der Vers 29, wohlgemerkt, ist nicht der Predigtvers, und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen, werden im Reiche Gottes. Dieses Wort wird euch sicherlich schon mal begegnet sein bei eurer täglichen Bibellese. Bei diesem Begriff von Osten, da fielen mir natürlich einige Personen aus der Bibel ein, die also vom Land Israel aus gesehen aus dem Osten kamen. Da denken wir zum Beispiel an Biliam oder zur Weihnachtszeit oder dann kurz danach denken wir an die Weisen aus dem Morgenland. Die kamen ja auch aus dem Osten. Ja, und dann gibt es noch eine hochinteressante Person, und zwar dieser General, dieser Feldhauptmann, dieser Syrer, dieser Aramäer namens Naaman. Jetzt nicht erschrecken, das ist, sag ich mal, eine Geschichte, die wir alle gut kennen, über die wir sicherlich schon manche Auslegungen gehört haben, aber ich finde, es ist ein ganz besonderer Text, es ist ein ganz besonderes Wort Gottes. Warum? Das werden wir gleich sehen. Aber hören wir zunächst mal auf den Text, 2. Könige 5, ab Vers 1 bis Vers 19. Also 2. Könige 5, ab Vers 1. Da lesen wir Folgendes. Der Feldhauptmann Naaman des Königs von Syrien war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgehalten. Denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann und aussätzig. Die Kriegsleute aber in Syrien waren herausgefallen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war nun im Dienst des Weibes Naamans. Die sprach zu ihrer Frau, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten zu Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz losmachen. Da ging er hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Syrien sprach, gut, so zieh hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Und er zog hin, nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Und brachte den Brief dem König Israels, der lautete also, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz losmachst. Und da der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, dass ich den Mann von seinem Aussatz losmache? Merkt und seht, wie sucht er Ursache wider mich. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, dass er inne werde, dass ein Prophet in Israel da ist. Also kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Da erzürnte Naaman und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Städte fahren und den Aussatz so abtun. Sind nicht die Wasser Amana und Farfa zu Damaskus besser denn alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wische und rein würde? Und er wandte sich und zog weg mit Zorn. Da machten sich seine Knechte zu ihm und redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes hätte geheißen, solltest du es nicht tun? Wie viel mehr, so er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und taufte sich im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geredet hatte, und sein Fleisch ward wieder erstattet, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er ward rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Heer, und da er hineinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, so nimm nun den Segen von deinem Knecht. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Möchte denn deinem Knecht nicht gegeben werden, diese Erde, eine Last, so viel zwei Maultiere tragen? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer tun, sondern dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wo ich anbete im Hause Rimmons, wenn mein Herr ins Haus Rimmons geht, daselbst anzubeten und er sich an meiner Hand lehnt. Er sprach zu ihm: So ziehe hin mit Frieden. Ja, Herr, nun zeig du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, ich sagte ja am Anfang, es ist für mich ein ganz besonderer biblischer Text, ein ganz besonderes Wort Gottes. Und zwar aus dem Grunde: Du hast so viele Auslegungsmöglichkeiten und du hast so viele Optionen, dass du gar nicht weißt, wo du im Grunde noch ansetzen sollst. Und alle Auslegungsmöglichkeiten und alle Optionen haben irgendwie ja ihre Berechtigung. Ich möchte mal nur einige Möglichkeiten anreißen, um das mal deutlich zu machen. Du könntest jetzt diesem Bibeltext, könntest du jetzt das Thema geben: Das Heil Gottes in Jesus Christus. Nicht, da kommt jetzt einer aus dem Osten, eben dieser Naaman, der gar nicht zum Volk Gottes gehört. Und ja, er erfährt in Israel, erfährt er etwas ganz Entscheidendes. Er erfährt das Wort Gottes, er erfährt die Offenbarung Gottes, er erfährt das Heil, er erfährt Rettung. Nicht? Und ist damit natürlich ein wunderbarer Zeuge für das, was dieses Thema Heil Gottes in Jesus Christus wirklich aussagt. Dass nämlich überraschenderweise das Heil eben nicht nur dem Volk Israel gilt, sondern, große Überraschung, sondern eben auch Menschen, wie es so heißt, die aus dem Osten, Westen, Norden und Süden kommen. Nicht? Und die finden alle Platz, wie wir es vorhin in dem Lukas-Wort gehört haben, sie finden Platz am Tisch Gottes. Nicht? Das ist ja ein wunderbares Bild für die Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und darüber sind wir uns im Klaren, das ist natürlich ein unwahrscheinliches Geschenk, das ist natürlich eine unwahrscheinliche Gnade, nicht, dass das Heil über die Grenzen Israels, über das Volk hinausging und nicht in die ganze Welt gegangen ist, und eines Tages hat dieses Heil, diese Botschaft, dieses Evangelium, hat dich getroffen, hat mich getroffen, hat uns getroffen, ansonsten säßen wir hier gar nicht, liebe Geschwister. Das wäre also ein Thema. Nicht, dass man über diesen Tick stillen könnte. Nicht, wir könnten aber noch ein weiteres Thema anreißen. Ablehnung des Evangeliums. Und wir wissen doch, dass der Herr Jesus Christus diesen Text ganz besonders geliebt hat. Er widmete ihm sogar eine eigene Passage im Neuen Testament. Und zwar, Jesus zitierte, als er in Nazareth da in der Synagoge war, zitierte er genau diesen Bibeltext. Als die Zuhörer alle schon so ein wenig auf Abwehrreaktion waren und sie das gar nicht gut fanden, was der Rabbi, wie sie so sagten, was der Rabbi da lehrte, da sagte Jesus Christus diese Stelle, da zitierte er diese Stelle und sagte ihnen, ich sag's mal so sinngemäß, seht, das hat es schon damals gegeben, zu Zeiten des Propheten Elisa. Wo ist das Evangelium hingekommen? Wer hat die Botschaft gehört? Wer hat die Botschaft angenommen? Dieser Syrer, dieser Aramäer namens eben Naaman. Und das kann man also alles nachlesen in Lukas 4 ab Vers 14. Auf jeden Fall ist es ein Bild bei Jesus, ja, für die Ablehnung des Evangeliums mehrheitlich in seinem Volk und gleichzeitig der Öffnung des Evangeliums für Menschen, die aus dem Osten, Westen, Norden und Süden kommen. Wäre also ein weiteres interessantes Auslegungsthema. Wenn man jetzt den ersten Vers liest, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgehalten, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann und Aussatz. Wenn man diesen Satz liest, dann fragt man sich ja erstaunt, was hat der lebendige Gott eigentlich mit den Syrern, mit den Aramäern zu tun? Nicht, er ist doch eigentlich überwiegend für sein Volk, für sein auserwähltes Volk zuständig. Und jetzt merken wir, das wäre nämlich ein nächstes wichtiges Thema, was man über diesen Text stellen können: Weltpolitik Gottes. Jetzt macht er plötzlich Weltpolitik. Und so macht er es bis heute, auch wenn wir das vielleicht nicht immer durchschauen, aber er mischt in alle mit. Nicht? Denken wir das nur mal durch, wer in letzter Zeit so alles auf die Regierungsstühle gekommen ist. Denken wir das mal so durch. Ja, bis in unsere heutige Zeit hinein, bis zum heutigen Tag. Nicht? Also Gott hat sich in keiner Weise, sage ich mal so, auf eine kleine, religiöse, fromme Insel zurückgezogen, sondern er macht Weltpolitik, er bestimmt das Weltgeschehen, er hat es seinen Händen und er lenkt und leitet es. Ein weiteres wichtiges Thema. So, und wenn wir jetzt an dieses junge Mädchen denken, an diese junge Sklavin, liebe Geschwister, das ist ja ein extra Thema für sich, nicht? Wegführungen Gottes, nicht Wegführung, ja, sie ist auch weggeführt worden, Wegführungen Gottes. Nicht, das ist ja schon furchtbar, was da passiert, nicht, was da so nebenbei da berichtet wird, nicht, wie diese junge Frau bei einem Militärfeldzug da in die Hände aramäischer Soldaten kommt, nicht, und man muss sich das mal vorstellen, im Nu herausgerissen wirklich aus ihrem, aus allen, was weiß ich, Familien und Gemeinschaftsverbänden, nicht, herausgerissen im Nu aus dem Volksgeschehen, aus ihrem Glaubensraum und landet plötzlich da im Haus dieses heidnischen Generals. Und ja, so stehen wir auch heute. So stehen wir auch heute, liebe Geschwister, vor manchen biografischen Schicksalen, vielleicht nicht ganz so dramatisch geschildert wie diese hier, ja, wo wir dastehen und fragen, Herr, das ist eine Wegführung, die geht gar nicht in meinen Kopf hinein. Nicht? Aber so erleben wir etwas von diesen eigenartigen Wegführungen des lebendigen Gottes, die uns eben an dieser Geschichte deutlich wird. Und ich denke, das macht uns wirklich demütig, liebe Geschwister. Das macht uns wirklich demütig, dass wir sagen, Herr, du hast uns wirklich in deinem Blick mit meiner kleinen Biografie, du hast mich wirklich im Blick. Nicht, denken wir am Psalm 139, Vers 5, nicht, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solch eine Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Auch wenn, jetzt mal hier auf unseren Text bezogen, auch wenn ich jetzt als Sklave da in einem heidnischen Land leben jetzt muss. Ja, und dann, liebe Geschwister, dann noch ein weiteres Thema noch. Das ist ja bis heute aktuell und wird wahrscheinlich aktuell bleiben, bis zum Ende der Menschheitsgeschichte. Das Thema könnte man auch drüber stellen, Evangelium und Religion. Und das wird uns ja hier so bildhaft dargestellt an den Flüssen. Ja, an diesen Flüssen. Auf der einen Seite diese trübe Brühe des Jordans und auf der anderen Seite diese wunderbaren, schönen Ströme da in Syrien. wird uns ja da wunderbar dargestellt. Und das ist eben, ja, das ist eben ein Symbol für das, ja, was äußerlich zunächst mal abstoßend wirkt. Dass man sich fragt, dass man denkt, nein, so kann der Glaube doch eigentlich nicht funktionieren. Da gibt es doch viel edlere, was weiß ich, viel schönere, viel smartere Religion, nicht als dieser trübe Brühe da im Jordan oder wie man heute sagt, als der Gekreuzigte auf Golgatha, wo Blut geflossen ist. Wir haben ja schon manchmal sicherlich diese Aussage gehört, dass sich die Menschen wirklich daran stoßen, nicht? An diesem Gekreuzigten, und dass da Blut fließen musste. Und da merken wir, liebe Geschwister, da merken wir, wie wunderbar symbolisch das wirklich abgebildet wird. Nicht, was der Apostel Paulus später da im 1. Korintherbrief gesagt hat, im 1. Kapitel, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber uns, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, und der religiöse Mensch heute, der sagt, was für ein Schwachsinn. Du kommst mir neutestamentlich da mit dem gekreuzigten Jesus. Das kannst du doch heute keinem denkenden Menschen mehr zutrauen. Und er wendet sich ab und scheitert an der Torheit des Kreuzes. Und genauso auch bei dem General. Er sagt ja auch, was für eine Therapie, doch nicht mit mir. Und er wendet sich auch ab, obwohl man in Klammern noch hinzufügen müsste zunächst. Er hat sich ja, später ist es ja anders gelaufen bei ihm. Aber man lernt eben daraus, nicht, es ändert eben nichts an der Tatsache, nicht, dass der General in diese trübe Brühe des Jordans muss, oder auf unsere heutige Zeit bezogen, du musst dich mit dem gekreuzigten Jesus auseinandersetzen. Er, der Gekreuzigte, ist wirklich das Heil, ist wirklich die Rettung. Ganz besonderes Thema. Und das soll genügen. Ich sage, es gibt noch mehrere Themen, die man über diesen Text stellen könnte. Also wir merken nicht, Themen, Auslegungsthemen in Hülle und Fülle, nicht, würde eine ganze Bibelwoche ausfüllen. Allein nur dieser Text, dieser besondere Text, dieses besondere Wort Gottes. Nun haben wir ja keine Bibelwoche. Also was machen wir heute? Was machen wir heute Morgen? Es ist ja so, dass der Text, wenn man ihn durchliest, dass der Text seine Mitte ja hat in dem Propheten Elisa. Er ist Träger des Wortes Gottes, er hat die Offenbarung Gottes. So, und wir machen heute Morgen Folgendes, wir werden uns einmal drei Personen anschauen, und zwar zunächst mal diese junge Sklavin, ganz klar. Dann zum Schluss auch ganz klar diesen Naaman, diesen General, diesen Feldhauptmann. Und dazwischen nehmen wir jetzt nicht den Propheten Elisa, sondern wir nehmen den König von Israel. Der hat uns nämlich auch einiges zu sagen. Und so wollen wir jetzt mal an diesen Text herangehen. Zunächst mal also, wie der lebendige Gott dieses junge Mädchen, diese Sklavin führt. Ich meine, das ist ja schon sehr beeindruckend, wie Gott da vorgeht. Das muss man ja wirklich sagen. Und ich sage es mal ganz mutig. Wir dürfen hier wirklich nachträglich so ein bisschen in den Plan Gottes hineinschauen. Ich will es mal so sagen. Wahrscheinlich, lange vor der Erkrankung des Naamans, hat der lebendige Gott dieses Mädchen dazu bestimmt, dem Syrer den Weg zum Propheten und damit auch zum Herrn selber zu zeigen. Und das ist ja auch interessant. Nicht, das Mädchen hat ja einiges erlebt. Einiges Unangenehmes, einiges Böses erlebt. Und wir sehen auch daran, Gott hat beides vorausgesehen. Das Böse und das Gute. Und er hat dafür gesorgt, wie uns das Wort ja auch heute zusagt und trifft. Er hat dafür gesorgt, dass uns alles zum Besten dient. Auch solche Wege. Und ich glaube, dass wir uns kaum vorstellen können, was diese junge Sklavin da wirklich also durchgemacht hat. Man muss ja wirklich das nochmal sagen, im Nu herausgerissen aus allem, was sie vorher hatte. Nicht, aber Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass alles zum Besten dient. Ja, das sind die Wegführungen Gottes, liebe Geschwister. Und an diesem jungen Mädchen, an dieser jungen Sklavin können wir auch sehen, nicht, dass sie eben nicht ein Produkt der Umgebung ist, sondern dass Veränderung der Umgebung möglich ist. Wir sehen es ja nachher, wir sehen es ja später an dem General Naiman. Und wir können uns ja vorstellen, sie hätte voller Bitterkeit sein können. Voller Bitterkeit. Aber man hat bei diesem jungen Mädchen den Eindruck, als wenn sie schon das Wort Jesu kannte, das er in Matthäus 5, Vers 44 gesagt hat, liebet eure Feinde. Man hat den Eindruck, als wenn sie dieses Wort Jesu wirklich da schon gekannt hatte. Ja, aber jetzt lebt sie halt in dem Hause dieses heidnischen Generals. Und diese beiden Personen, nicht das Mädchen auf der einen Seite, der General auf der anderen Seite, die sind ja sowas von verschieden. Die sind ja sowas von verschieden. Nicht hier der Syrer, der Aramäer, der nicht zum Volk Gottes gehört, weit, weit weg davon ist. Und auf der anderen Seite eben dieses junge Mädchen, das zum Volk Gottes gehört. Nicht hier der Mann, da die Frau. Nicht hier der Erwachsene, da ein junges Mädchen, ja, manche schreiben sogar Kind. Auf jeden Fall, so ist es. Nicht hier einer, der eine faszinierende Biografie hat, den du, wie man heute sagen würde, googeln kannst. Und dieses Mädchen, diese junge Sklavin, wir kennen noch nicht einmal den Namen. Wir kennen noch nicht einmal den Namen. Aber 2500 Jahre später wird immer noch von ihr geredet. Aber was das Entscheidende ist, was auch Jesus damals mal Jüngern gesagt hat, was das Entscheidende ist, nicht ihr Name steht im Buch des Lebens geschrieben. Ja? Und auf der anderen Seite dieser enorme Bekanntheitsgrad dieses Syrers, dieses Militärstrategen, und auf der anderen Seite, wie man heute so sagt, der No-Name, nichts, gar nichts. Und diese enormen, krassen Gegensätze, liebe Geschwister, die werden jetzt durch eine Sache auf den Kopf gestellt. Das Mädchen hat etwas, was der General also nicht hat. Das Mädchen kennt den lebendigen Gott. Nicht? Da taucht also in Syrien diese Sklavin da auf. Und bei allen Vergleichen, nicht, dass sie scheinbar nichts ist, nicht, aber mit einem einzigen Kennzeichen, nicht, wird der General dermaßen getoppt. Nicht, dass es ihm heißt, nicht, dass sie den lebendigen Gott hat, dass sie sein Wort hat, dass sie die Offenbarung hat. Nicht, und was hat der General, was hat der Feldhauptmann? Ja, der hat nur die Religion, der hat da seine beiden Flüsse und der hat eben das, was man ja so in der Welt an Möglichkeiten hat, um irgendwie einigermaßen, was weiß ich, weltanschaulich, ideologisch da durchzukommen. Mehr hat er also nicht. Und dieses Mädchen hat unendlich viel mehr, als der Feldhauptmann jemals auf die Waage legen könnte. Und das ist doch eben sehr, sehr ermutigend, liebe Geschwister. Und dieses junge Mädchen ist, ja, es steht auch für das Bild, nicht, ja, steht sie da und ist uns ja ein ganz starkes Bild, liebe Geschwister, für die einerseits unglaubliche Schwachheit der Jesusleute. Nicht diese ewig lange Liste der No-Names, nicht mit der man schon seit Jahrtausenden mit dem lebendigen Gott da wirklich unterwegs ist und die irgendwo auf dem Globus gelebt haben oder heute immer noch leben. Und auf der anderen Seite, liebe Geschwister, da rauschen die unterschiedlichsten Welten der Mächtigen an ihnen vorbei. Dafür steht dieses junge Mädchen, diese junge Sklavin wirklich. Ja, und dass man sich fragt, wer ist wirklich reich? Wer ist wirklich reich? Wer hat einen Schatz? Wer ist zu beneiden? Ich meine, die Antwort ist klar. Nicht? Und ich denke mal, wenn das bei dir der Fall ist, dass du wirklich sagen kannst, ich kenne übrigens den lebendigen Gott und sein Wort. Ich habe sein Wort, was du, General, überhaupt nicht hast. Ja, dann kann der General mit seiner, was weiß ich, mit seinem Reichtum und mit seiner faszinierenden Biografie, nicht, und mit seinem Bekanntheitsgrad noch so viel punkten, nicht wie er will. Er kann dich trotzdem nicht toppen, er kann dich nicht übertreffen. Ich weiß natürlich nicht, wie du jetzt so deine künftigen Entwicklungsmöglichkeiten noch einschätzt, ob du den Zenit schon erreicht hast und dich schon im Sinkflug befindest. Wie auch immer, liebe Geschwister, Toppen kannst du es nur damit, dass du der Beschenkte oder dass sie die Beschenkte ist mit dem lebendigen Gott eben durch sein Wort. Nicht? Gott ist in dein Leben hineingetreten mit all dem, was daraus folgt. Das kannst du nicht mehr übertreffen, liebe Geschwister, mehr geht nicht. Und das darf dich immer wieder ermutigen zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. Das ist doch das Entscheidende, liebe Geschwister. Nicht wie die Welt die Dinge einschätzt und sieht, das weißt du selber. Aber, und da muss man sagen, da hat natürlich der General die Nase vorn. Aber wie Gott das einschätzt, das ist natürlich total anders. Bist du reich? Gott wird dir antworten, wenn du mich hast, dann ja. Bist du glücklich zu preisen? Gott wird dir antworten, wenn du mein Wort hast, dann ja. Bist du vorne mit dran? Gott wird sagen, wenn ich bei dir bin in all deinen Lebensbereichen, ja. Aber die Umstände, Herr Jesus Christus, die Umstände, sie sind manchmal anders, sie sind manchmal nicht so, wie du sie dir vorstellst. Und so war es auch bei dem jungen Mädchen. Nicht? Die Umstände waren ganz anders, liebe Geschwister, aber sie ist glücklich zu preisen, sie ist glücklich zu nennen. Nicht? Und wie gesagt, heute, 2500 Jahre später, reden wir immer noch von dieser jungen Sklavin, weil sie eben mitten in der Sklaverei da in Damaskus wirklich den lebendigen Gott in ihrem Leben hat. Nicht ihre Biografie lebt, weil in ihr wirklich der Reichtum der Gottesleute, der Jesusleute wirklich zum Tragen kommt. Was für ein Schatz, liebe Geschwister. Du bist mit Gott, du bist mit seinem Wort, du bist mit seiner Offenbarung, bist du absolut reich und glücklich zu schätzen. Das ist diese junge Sklavin. Erster wichtige Punkt, erste wichtige Person. Und jetzt haben wir ja diesen König von Israel dazwischen geschoben. Und das ist ja ein erschreckendes Negativbeispiel. Und deswegen habe ich mal diesen König mit reingenommen und nicht den Propheten, über den immer wieder in Auslegungen dann auch gesprochen wird und ausgelegt wird. Aber diesen König, das ist ja wirklich ein erschreckendes Negativbeispiel. Nicht, wenn wir nicht wüssten, was käme, dann müssen wir doch sagen, dieses Mädchen da in Syrien hat im Grunde genommen natürlich durch den lebendigen Gott, wie soll ich das mal sagen, wie so auf einer Sprungschanze alles vorbereitet, dass der König von Israel jetzt loslegen und sagen könnte, wunderbar, dass du General zu uns kommst, denn wir haben etwas, was du nicht hast. Wir haben den lebendigen Gott, das haben nur wir. Wir haben sein Wort und wir wissen, wo wirklich Heil zu finden, wo Rettung zu finden ist. Doch es kommt nichts. Gar nichts, absolut nichts. Total Fehlanzeige bei diesem israelischen König. Das muss man sich mal vorstellen, nicht diese führende Person des Volkes Israel, ein erschütterndes Negativbeispiel. Nicht in gar keiner Weise kommt irgendwie ein geistlicher Satz aus dem Munde nicht dieses Mannes. In keiner Weise. Und jetzt schauen wir mal so in unser Land hinein, da muss man doch sagen, was für ein gruseliges Bild für eine komplette hohle Christenheit, wenn das Wort Gottes nicht mehr da ist. Tja. Und dann geschieht alles, ja, was man macht, nur noch im innerweltlichen Raum, nicht die Kriterien, mit denen man irgendwelche Dinge beurteilt, dann die Sachlagen, wie sie sich darstellen, werden dann in der Regel so auf der diplomatischen Ebene durchgespielt. Nirgendwo erkennt man da bei dem Staatsoberhaupt Israels, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, der ist ja von Amts wegen, das kann man in dem Königsgesetz nachlesen, der ist ja von Amts wegen Träger und Transporteur des Wortes Gottes. Nicht, also nirgendwo erkennt man bei diesem Staatsoberhaupt Israels auch nur den Hauch eines Blickwinkels, dass das irgendwie etwas mit dem lebendigen Gott zu tun haben könnte. Nichts, gar nichts. Aber bevor wir nun das große Klagelied anstimmen über den Zustand der Christenheit hier in Deutschland, den Passus ersparen wir uns trotzdem an dieser Stelle, nicht? Schauen wir lieber auf unsere eigene Biografie. Nicht, da muss ich nämlich ehrlich bekennen. Herr, wenn du jetzt mit diesem Text, wenn du mit diesem Text heute Morgen bei mir ankommst, tja, dann muss ich schon sagen, wenn es barmherzig und gnädig gelaufen ist, dass es nur Bereiche, nur Phasen in meinem Leben wirklich gewesen sind, tja, wo ich mich dem Zustand des israelischen Königs näher empfunden habe, als dem Zustand dieses Mädchens da in Damaskus. Wo ich also wirklich Umstände meines Lebens ohne einen Bezug zu dir, ohne einen Bezug zu deinem Wort gesehen habe und die Dinge einfach so durchgespielt haben, wie sie alle durchspielen in dieser Welt. Und die Botschaft ist eine ganz andere. Alle Bereiche meines Lebens, alle Mandate, die mir der lebendige Gott wirklich gibt, das ist nämlich die Botschaft. Das sind Bereiche oder das sind Welten, nicht in denen er präsent sein möchte. Nicht in alle Bereiche meines Lebens. Und das soll doch unser Erkennungszeichen sein, muss der Christus hineinkommen. Ob nun im Beruf, Gesundheit, was weiß ich, Ehe, Familie, Zeit, Geld und so weiter, was man alles noch aufführen kann. Und deswegen ist uns dieses Beispiel von dem israelischen König ganz, ganz wichtig, nämlich, dass das wieder, oder dass dieses Wort Gottes jetzt wirklich auch ein Rückruf für uns wirklich sein darf. Dass ich sage, Herr, ich habe mich da total verlaufen. Ich habe die eine oder andere Sache wirklich ohne dich da durchgezogen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, das mit dir durchzudenken, deinen Namen anzurufen, dich zu fragen, wie das aus deiner Perspektive zu sehen ist, dich zu fragen, was jetzt wirklich dran ist. Ich bin gar nicht auf diese Idee gekommen, Herr. Nicht, und so, dass ich weiterhin sage, so wie ich die Dinge sehe, darf es nicht weitergehen. So wie ich bisher gelebt habe, möchte ich nicht weiterleben, mein Herr. Ich will nicht wie dieser israelische König, wie dieses Staatsoberhaupt auf diesem Niveau leben, in dieser furchtbaren geistlichen Lehre. Danke, Herr, dass du mich zurückrufst. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden, ich bin wieder da. Und deswegen nimmt uns dieses Negativbeispiel des Königs von Israel, ja, es nimmt uns einerseits in diese Pflicht, aber auch wieder in diese Freude hinein, wirklich zurückzukehren und den Standpunkt einzunehmen, der eigentlich unser Standpunkt wirklich ist. In allen Bereichen unseres Lebens ist Christus mit drin. In allen Bereichen. Seine Offenbarung, sein Wort, überall präsent, liebe Geschwister, nichts unseres Lebens soll ohne Christus gedacht und gelebt werden. Das zeigt uns dieses Beispiel des israelischen Königs. So, jetzt kommen wir zu der anderen Person, zu diesem General, zu diesem Feldhauptmann, zu diesem Naeman. Das ist ja schon eine interessante Figur. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, wenn ihr immer wieder mal diesen Text liest. Nicht, da wird also ein hohes Militärmitglied, ein General da von Staats wegen, der wird also jetzt auf eine religiöse Kurreise, auf eine religiöse Kurbehandlung geschickt. Mit allen Privilegien ausgestattet. Nicht, da ist First Class nichts gegen, liebe Geschwister. Nicht, er bekommt da auch noch den entsprechenden Brief damit, nicht, den sein Herr da geschrieben hat an den israelischen König. Ist dann auch mit den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet, haben wir ja gehört, was der für ein Reichtum besessen haben muss. Und so reist also der General in das von ihm besetzte und unterdrückte Nordreich Israels. So, der kommt da an und löst fast eine mittlere Staatskrise aus. Nicht, und das alles bleibt ja nicht geheim. Und der Prophet Elisa erfährt ja auch schließlich davon, wie dumm sich der israelische König da benommen hat und lässt dann die Staatskarosse dann bei sich vorbeikommen, nicht, dass er so sinngemäß sagt, schick ihn doch bitte zu mir, schick ihn doch zum Wort Gottes, schick ihn doch an die richtige Stelle. Und ja, man kann diesen Prophet Elisa hier so ein bisschen als ein Vorbild, als ein Abbild unseres Herrn Jesus Christus sehen, der gesagt hat, kommet her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, und dann kommt er ja auch. Nicht die Staatskarosse, nicht, die fährt sozusagen am Vorgarten des Hauses von Elisa vorbei. Man kann sich das Bild nicht so richtig vorstellen, nicht, der auf dem hohen Ross da in seiner Staatskarosse und ja, das Haus von dem Elisa wird ja noch nicht gerade eine Villa gewesen sein, nicht, auf jeden Fall, der fährt da dran vorbei, nicht, aber der General bekommt nur eine Botschaft. Der bekommt nur eine Botschaft. Das ist ja für einen Staatsoberhaupt wie eine Ohrfeige, dass er sich sagt, ja, was erlaubt sich dieser Mensch eigentlich? Ein Mensch, den in unserem Lande keiner kennt. Nun ist es ja so, nun gibt es ja im Römerbrief, im Kapitel 13, gibt es ja einen Vers, Vers 7, da heißt es, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ja, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist es ja irgendwie noch extremer, liebe Geschwister, da eilt sogar der Vater dem Sohn entgegen, nicht, und setzt ihn da wieder in seine Position ein und lässt da ein großes Fest veranstalten. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Die Bibel macht ja jetzt keine Aussage dazu und man wird sicherlich manche Gründe anführen können für das Verhalten des Elisa. Aber ich denke, der Hauptgrund ist oder scheint zu sein, dass der General, wir sagen das ja auch manchmal, noch auf hohem Ross saß. Den Ausdruck kennen wir ja auch, diese Redensart. Dass er eben noch nicht gedemütigt war. Wir kennen ja das Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen oder den Hoffärtigen. Nicht? Wie sollte, aber Gott ist ganz anders, denn er sagt ja im Psalm 34, 19, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind, die gedemütigt sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Nur so weit war der Naaman eben noch nicht. Er hatte seine eigenen Überlegungen, er hatte seine eigenen Vorstellungen, nicht wie das Ganze ablaufen soll. Er sagt es ja selbst. Er sagt ja, ich meinte, ja was denn? Er meinte, er müsste herauskommen und zu mir hinzutreten, das ist das Mindeste. Und dann soll er gefälligst den Namen des Herrn seines Gottes da anrufen. Das ist doch angemessen, machen wir schließlich in unserer Religion auch so. Und dann soll er die Hand erheben über das Heiligtum und soll mich so von meinem Aussatz reinigen. Nicht? Und so hatte der Naaman eben seine Überlegungen, seine Vorstellung, wie das ganze Religionsspektakel da ablaufen sollte. Und über allem stand dieses Wort, das ist ein ganz entscheidendes Wort, ich meinte und nochmals, ich meinte. Nicht? Und jetzt muss er sich sagen, jetzt kommt der Prophet, der kommt noch nicht mal selbst heraus und dann macht er mir noch so einen irren Vorschlag, dass ich siebenmal in dieser trüben Brühe da im Jordan untertauchen soll. Da sind doch die Kurbäder in Syrien wesentlich besser, da kann ich auch gleich mit meinem Aussatz wieder zurückkehren. Ja, so, und so sieht der General ja, im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Zeit auf seinem hohen Ross. Nun wissen wir, dass die Geschichte ja etwas anders ausgeht. Da ist noch sein Personal, das werden wohl in der Regel werden das Sklaven gewesen sein. Aber sagen wir mal, sein Personal, seine Diener, die haben ihn dann überredet, die haben ihn dann überzeugt, es einmal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Sie reden also dem General nicht, ihrem Herrn also nicht nach dem Mund. Und das, liebe Geschwister, finde ich jetzt, diese Passage finde ich auch jetzt hochinteressant. Denn wenn es jetzt nur bei dem Propheten Elisa geblieben wäre, ich bin mir sicher, der wäre mit seinem Aussatz wieder zurückgekehrt nach Syrien. Wenn es nur bei diesem Propheten, und man muss sich ja vorstellen, der Prophet Elisa war ja damals, wie wir heute so sagen will, eine Persönlichkeit. Und das finde ich so wunderbar, was Gott hier macht, dass er auch die schlichten, einfachen Leute nimmt, wie eben hier die Diener des Naaman, dass er die nimmt und dass die ihn dann wirklich überzeugen und überreden können. Mag sein, dass er etwas nervig, widerspenstig, etwas gestresster von seinem hohen Ross runtergekommen ist, mag alles sein. Aber das finde ich so wunderbar. Nicht? Und das darf uns auch ermutigen, nicht das Wort, nicht diese Botschaft, das Evangelium immer weiterzugeben. Wir sind keine, wie soll ich mal jetzt sagen, wir sind keine Billy Grahams, nicht? Wir sind auch keine Ulrich Pazanis, wir sind keine Peter Hanes oder wen es da heute noch so an Persönlichkeiten auf diesem Gebiet gibt, nicht? Aber hier sehen wir auch, dass der lebendige Gott auch schlichte, einfache Leute gebraucht, nicht, um diesen General wirklich davon zu überzeugen, es zu versuchen. Ich wäre es nur bei dem Propheten Elisa geblieben, ich bin mir sicher, der wäre zurückgekehrt, der wäre zornig zurückgekehrt mit seinem Aussatz. Also das ist, finde ich wirklich hier wunderbar. Martin Luther hat also hier zu dieser kleinen Passage hat er in Bezug auf den General, hat er das so gesagt: Die Welt will unserem Gott den Himmel abgewinnen, abverdienen und abverkaufen. Doch er, der lebendige Gott, lässt ausrufen durch die ganze Welt: Ich will euer Gott sein. Aus Gnaden will ich euch geben und umsonst will ich euch selig oder erretten. Nicht, und um es jetzt mal neutestamentlich zu sagen, das Blut Jesu Christi, also des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Nicht Ärzte, nicht Psychiater, nicht Psychologen, keine Wissenschaftler, liebe Geschwister, keine Beruhigungspillen, keine Zerstreuung dieser Welt, sondern wirklich das Blut Jesu Christi. Und wir müssen immer wieder sehen, die menschliche Vernunft sagt immer wieder: Ich meinte, er sollte. Und dann Pünktchen, 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 Pünktchen. Nehmen wir nur mal einige Beispiele aus der Bibel. Der König Saul meinte, der Herr habe mehr Lust am Brandopfer als am Gehorsam. Und wir wissen ja, wie die ganze Geschichte ausging. Der König Sanherib meinte, es sei ihm ein leichtes, nicht diese Stadt Gottes Jerusalem einzunehmen, und sodass er den Glauben dieses frommen Hiskia verhöhnte. Ein ganz klassisches Beispiel: Jona. Jona meinte, vor Gott fliehen zu können. Geht noch weiter mit diesem Menschen. Jona meinte, dass er mit Recht zürne. Nicht? Meinte. Nicht? Um Psalm 10, Vers 4, da steht dieses Wort: Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. In allen seinen Tücken hält der Gott für nichts. Und der Mensch heute? Ich meine, dass ich im Grunde genommen eigentlich ganz gut bin. Ich meine, dass Gott doch mal hier und da ein Auge zudrückt. Dass er doch mal fünfe gerade sein lässt. Nicht, ich meine, dass Jesus Christus letztlich doch nur ein Mensch ist, aber eben ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch, von dem man viel lernen kann. Ich meine, dass wenn ich so meine Pflicht tue, dass ich doch ganz angenehm vor Gott bin. Und so meint der Mensch und meint der Mensch und meint der Mensch. Und so sehen wir, so steht die Vernunft, die menschliche Vernunft, steht ständig im Streit mit dem Evangelium. Nicht, und all diesem "Ich meinte" steht jetzt das Wort des Herrn aus Jesaja 55, Vers 8 gegenüber: Meine Gedanken sind völlig anders als eure Gedanken. Nicht, und deswegen ist es wichtig, aus diesem Satz die richtige Konsequenz zu ziehen, die wir finden in 2. Korinther 10, Vers 5: Alle menschliche Vernunft unter den Gehorsam Jesu Christi stelle, liebe Geschwister. So, und jetzt geht es ja mit dem Naaman weiter. Jetzt kommt nämlich der entscheidende Vers, dieser Symbolvers, Vers 14. Da stieg er ab. Da stieg er ab. Das ist es, liebe Geschwister. Das ist der Schlüssel. Wenn ich bei meinem "Ich meinte" oder "Ich will" oder "Ich sehe das so" bleibe, wenn ich mein "Ich meinte" immer wieder in den Vordergrund schiebe, dann werden mir viele Türen der Gotteserfahrungen verschlossen bleiben, liebe Geschwister. Und ich bleibe auf meinem hohen Ross sitzen. So wie wir das auch bei dem Naaman sehen. Der fühlt sich ja begründet ja auch noch entrüstet. Nicht? Und zieht sich dann enttäuscht zurück. So war es ja erst, zuallererst sah es ja so aus. Aber das muss man sich wirklich bewusst machen. Und wenn man wirklich mal ein bisschen darüber nachdenkt, liebe Geschwister, dann muss man doch sagen, ja, was ist das letztlich für eine dumme Haltung? Wenn hier von Gott die Rede ist, dann wieso muss der spuren, wie ich das will? Dann haben doch meine Überlegungen und meine Vorstellungen, die haben doch erstmal ganz, ganz, ganz weit hinten da sich anzustellen, liebe Geschwister. Nicht? Und so kam es natürlich zunächst mal, wie es kommen musste, nicht? Der General zog also zornig wieder weg. Wie gesagt, wir wissen von dem Personal, wissen wir das. Ja, und dann macht er das. Wir wissen jetzt nicht, wie er es gemacht hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er es vielleicht ein bisschen nervig, ein bisschen bockig, ein bisschen widerspenstig gemacht hat, dass er sich gesagt hat, naja gut, ich gehe mal runter von meinem hohen Ross und kann es ja mal versuchen, steigt da in den Jordan, kommt dann wieder raus und entweder klappt es oder klappt es nicht und wenn es nicht klappt, dann wird es keinem erzählt. Wenn es so gewesen ist, wie gesagt, die Bibel macht ja keine Aussage, wie er sich da verhalten hat, dann war das sicherlich keine große Glaubensentscheidung. Aber er hat es getan. Nicht? Er hat es getan. Und dieses Ich meinte, nicht? Das müssen wir auf jeden Fall festhalten, das ist eben nicht nur ein Wort, nicht nur ein Satz für diejenigen, die noch keine Glaubensbeziehung zu dem lebendigen Gott haben, sondern wir wissen es alle, wenn wir ehrlich zu uns sind, es ist eben auch ein Wort für uns und nicht nur eben für diesen General. Und Gott sei gedankt, er hat den Vorschlag seiner Diener angenommen und es ist sehr interessant. In seiner zweiten Rede klingt das ja alles anders. Nicht? Klingt das ja alles anders. Wenn er zuvor gesagt hatte, ich meinte, er sollte, sagte er jetzt, siehe, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Nicht? Und jetzt geht er einen völlig neuen Weg. Nicht und will auch da so, worüber so manche Ausleger schmunzeln und will da auch so ein bisschen Israel-Erde mitnehmen. Ein Ausleger hat dazu bei Folgendes gesagt, und das fand ich ganz passend. Der hat nämlich gesagt, dieses bisschen Israel-Erde, was er da mitgenommen hat, das ist wie so eine Isolierschicht zum heidnischen Boden. Fand ich nicht schlecht, diese Aussage. Aber die meisten schmunzeln darüber. Es geht ja so weit, dass manche sogar sagen, oh, das riecht da irgendwie nach Okkultem, nach Magie und was weiß ich nicht alles. Aber ich denke mal, wir können das auch mal ganz praktisch sehen, dass er sich wirklich sagte, ich will auf dem Boden dieser Gottesgemeinschaft wirklich weiterleben. Und so lernen wir auch von diesem General, es braucht immer wieder diesen Abstich, auch was uns Jesus-Leute anbetrifft. Immer wieder diesen Abstich von unserem hohen Ross der Überzeugung, von unserem hohen Ross der Vorstellungen, die wir so haben, was Gott wann, wo, wie mit uns zu machen hat. Nicht? Dass wir immer wieder davon runterkommen, nicht? Und dass wir wirklich, wirklich den Worten Gottes Folge leisten. Nicht? Dass, wenn Gott sagt, ich habe dir gesagt, siebenmal Jordan, dann siebenmal Jordan. Nicht? Dann kannst du nicht ankommen und sagen, ja Herr, das ist alles so komisch, das ist alles nicht so passend hier für unsere Zeit. Nein, wenn ich dir sage, siebenmal Jordan, dann meine ich auch wirklich siebenmal Jordan. Und dann wirst du mit deinem, ich meinte, wirst du bei mir vor die Betonwand laufen. Wenn ich sage, siebenmal Jordan, dann siebenmal Jordan. Nicht? Denken Sie an die Eroberung von Jericho. Nicht? Was müssen die da gedacht haben? Als Gott ihnen sagte, lauft er jedes Mal um die Stadtmauer herum. Blaste Posaunen, nicht insgesamt waren das 13 Mal. Nicht, dass die sich gefragt haben, ja fällt unserem Gott denn nichts Besseres ein, als uns da 13 Mal um die Stadtmauer jagen zu lassen? Nicht, und Gott hat ja gesagt, wenn ich sage 13 Mal, dann läufst du gefälligst 13 Mal um die Stadtmauer herum. Nicht, und so ist es hier genauso. Wenn er sagt, siebenmal Jordan, dann bitteschön, siebenmal Jordan. Und wenn du das nicht tust, läufst du vor meiner Betonwand. Muss man mal ganz klar sehen. Und deswegen darf uns dieser Text eben auch wirklich Mut machen, immer wieder herunterzukommen von unserem hohen Ross mit dieser Formulierung, ich meinte. Nicht, dass wir wirklich auf die Ebene herunterkommen, nicht auf der wir ganz schlicht und elementar fragen, was meinst du, Herr? Was meinst du, Herr? Was ich meine, das weißt du ja schon längst. Nicht, aber was soll denn jetzt wirklich in, was soll ich jetzt in der und der Situation wirklich tun? Was soll ich, wie soll ich die Situation einschätzen? Nicht, wie soll ich mich hier und da wirklich verhalten? Nicht, was ist meine Position in diese, zu dieser Entscheidung aus deiner Perspektive? Das ist es. Und dann, bei diesem Herunterkommen, nicht auf der Ebene des Wortes Gottes, dann wirst du auch wieder deine Gotteserfahrungen wirklich machen, liebe Geschwister. Ja, das waren mal diese drei Personen. Und ich denke, deswegen ist 2. König 5, auch wenn wir diese Geschichte sicherlich schon zigmal gehört haben und mancher und auch schon oft da Auslegungen gehört haben. Aber am Anfang hatten wir ja gesagt, ein interessantes Wort Gottes. Nicht? Du kannst, ich glaube, ich habe nur 4 oder 5 Themen genannt. Ich könnte noch 3, 4 weitere nennen. Nicht? Also hochinteressant, nicht dieser Text. Und deshalb lasst uns wirklich in die neue Woche gehen, liebe Geschwister, in die neue Woche gehen, wirklich mit diesem Mädchen aus Syrien und wir, dass wir sehen dürfen, wie sie in ihrem unglaublichen Reichtum wirklich dasteht. Nicht kein General, keine sonst noch so hohe Persönlichkeit kann das wirklich toppen, was du in dieser Woche hast, nämlich den lebendigen Gott, sein Wort und seine Offenbarung. Aber lasst uns auch in die Woche gehen, in die neue Woche gehen, auch mit dieser hohen Figur dieses Königs da von Israel, aber immer wieder mit diesem wunderschönen Umkehrruf Gottes, komm doch wirklich wieder zurück, dass ich wirklich in allen Bereichen deines Lebens wirklich da auch präsent sein darf. Und dann lasst uns auch in diese neue Woche gehen, liebe Geschwister, mit der Figur hier, mit der Person des Generals, wie wir ihn da absteigen sehen. Ich sagte es ja vorhin schon mal, vielleicht ein bisschen störrisch, widerspenstig, vielleicht ein bisschen genervt. Aber er tut es dann doch, nicht, was Gott ihm dann durch seinen Propheten und durch die Diener wirklich gesagt hat. Und er durfte wirklich Wunder erleben. Tja, das Mädchen, der König, der General, der Herr segne uns. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben das ja nicht zum ersten Mal gelesen. Und trotzdem stehen wir an diesem Morgen vor dir in deiner Gegenwart, ja, und wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du durch Hineintreten in unsere Biografie, unser Leben, eine Dimension, ja, einen Radius, einen Reichtum gegeben hast, ja, der durch nichts anderes mehr zu übertreffen ist. Ja, und so stellen wir uns mit ganz großer innerer Überzeugung und Freude auf die Seite dieses jüdischen Mädchens da in Damaskus. Sie hat Reichtum, sie hat dich, sie hat dein Wort, sie hat deine Offenbarung. Und das ist, dafür danken wir dir, auch unser Schatz, dass du in uns präsent bist, in den Offenbarungen deiner Worte, und dafür danken wir dir so von Herzen. Und wir wollen dir auch dafür danken, dass wir zurückkommen dürfen, wenn wir uns wirklich verrannt, wenn wir uns wirklich verlaufen haben. Wir müssen nicht geistlich hohl und leer bleiben, wie dieser König da in Israel. Und dann dürfen wir dich auch herzlich bitten, dass du auf uns aufpasst, dass wir nicht bei diesem, ja, ich meinte, hängen bleiben, sondern dass wir tatsächlich herunterkommen und fragen, Herr, was meinst du? Und so gehen wir nun mit dir in diese neue Woche hinein, die vor uns liegt, und sehen dieses Mädchen, diesen König und den General vor uns und beten dich darüber an.